Guten Abend und herzlich willkommen zu einem Pro und Contra Spezial. Anlässlich des Bürgerforums mit Andreas Babler live aus der Luftburg Kollerig im Prater. Wir haben es gerade gehört, es ist live, da duscht es gerade, da sind gerade Gläser gefallen. Ich hoffe, das hat Sie jetzt nicht irritiert, so wie mich. Ich begrüße Sie recht herzlich. Wir diskutieren jetzt hier in dieser Runde weiter hier im Wirtshaus. Nämlich einerseits möchten wir Ihnen die spannendsten Passagen dieses Bürgerforums zeigen, möchten aber auch gewisse Themen noch vertiefend hier diskutieren, wie zum Beispiel die 32-Stunden-Woche oder auch die Vermögensbesteuerung. Und dazu begrüße ich hier jetzt am Wirtshaustisch Julia Herr, die stellvertretende Clubobfrau der SPÖ. Ich begrüße Nikolaus Scherer, stellvertretender Clubobmann der NEOS.
Schönen guten Abend.
Sowie die Journalistin und Kommentatorin Anneliese Aurora. Danke fürs Hiersein. Wir haben parallel dazu auch eine Umfrage zur österreichischen Innenpolitik laufen. Sie können gern teilnehmen. Sie sind jetzt in QR-Code eingeblendet. Wenn Sie den scannen, dann kommen Sie zu einigen Fragen, die wir auch in der Sendung noch besprechen werden. Herr Scherer, ich möchte mit Ihnen kurz beginnen. Was hat Ihnen denn heute an Andreas Babler, an seinem Auftritt, an seinen Antworten hier besonders gut gefallen?
Ich glaube, es ist immer ein bisschen schwieriger als politischer Mitbewerber, da jemanden bewerten zu müssen.
Ja, aber Sie können ja trotzdem irgendwas
Positives sagen. Ja, man kann immer was Positives auch sagen. Gerne. Nein, ich finde, im Migrationsbereich hat er schon Dinge angesprochen, die ich auch ähnlich sehe. Fakt ist, die ÖVP insbesondere ist seit vielen, vielen Jahren in der Bundesregierung und hat gemeinsam mit der FPÖ leider sehr oft Probleme größer gemacht, anstatt sie zu lösen. Wir wissen, wir brauchen ganz dringend Rückführungsabkommen mit sicheren Drittstaaten. Dazu braucht es ein Daranbinden an die Entwicklungszusammenarbeitsmittel. Wir brauchen Schnellverfahren an den Außengrenzen der Europäischen Union und. Und da hat er einen Punkt, ist auch die SPÖ davor in der Regierung, hat nicht sonderlich viel weitergebracht, aber die wesentliche Problematik ist in den letzten Jahren passiert und da hat insbesondere ÖVP und FPÖ in Wirklichkeit Probleme größer gemacht, anstatt daran mitzuarbeiten, dass die gelöst werden.
Aber da wäre ein Punkt, wo Sie sich treffen. Frau Rohrer, an Sie die Frage, wo ist er denn gewisse Antworten schuldig geblieben in der Debatte?
Wahrscheinlich von den Zuhörern her bei jeder einzelnen Frage. Aber weil er hat schon sehr viel, er ist schon in einem Wahlkampfmodus, das merkt man. Stimmt vorher, ja, ist er?
Wir bringen morgen einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung ein. Dahingehend hoffe ich, dass wir bald Neuwahlen haben, um dieses Chaos zu beenden.
Das sind so die Bausteine, rhetorischen Bausteine, die halt immer wieder kommen. Nur, was ich wirklich schade gefunden habe, ist das, was er ausgespart hat, was er auch nicht hätte er können als Politiker irgendwie den Weg dorthin finden. Das ist die Schule, die Bildung, das war ganz zum Schluss mehr oder weniger Kindergarten, Elementarbildung. Dieser ganze Bereich der Schule und der Bildungskarrieren, das war ihm offenbar nicht ein wirkliches Thema. Der ganze Bereich der Föderalismus, das ist etwas, woran diese Republik wirklich krankt. Ich glaube, da hätte er schon können die Kurven dorthin nehmen. Und das, die Außenpolitik, die Neutralität, die Situation ein paar hundert Kilometer von uns, dass das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also ich hätte mir erwartet, dass er das einfach einbringt, weil das wichtig wäre. Mhm. Aber er hat es natürlich nicht leicht gehabt, das muss man auch positiv sagen. Ja.
Möchten Sie da kurz reagieren? Wären das Themen gewesen, die er proaktiv hätte ansprechen müssen? Sehen Sie diesen Vorwurf irgendwo?
Nein, ich glaube, das kann man ihm wirklich nicht vorwerfen, weil es waren hier die Themen sozusagen gesetzt. Das war auch, glaube ich, das Ziel der Sendung, dass von sozusagen anwesenden Bürgern und Bürgerinnen Themen kommen. Auf die hat er schon geantwortet und eigentlich sehr klar dargelegt, wie die SPÖ jeweils die Position bezieht. Also, dass er jetzt nicht groß über Außenpolitik gesprochen hat, das war aber auch nicht Thema in der Sendung. Ich glaube, ganz im Gegenteil, hat es eigentlich geschafft, die zentralen Anliegen der SPÖ anzusprechen. Und das ist gegen diese aktuelle Teuerung, die einfach das Leben unleistbar macht, anzukämpfen.
Schauen wir uns mal an, was er gesagt hat, damit die Leute auch wissen, wovon wir sprechen. Ich möchte beginnen mit einer Aussage von ihm zur 32-Stunden-Woche.
Die Arbeitsintensität hat zugenommen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Leute dort, wenn wir es anfragen, Verkürzung der Arbeitszeit wollen, weil sie ein paar Stunden mehr durchschnaufen wollen in ein paar Jahren. Weil 2/3 der Pflegenden zum Beispiel auch sagen, sie werden mit ihrer jetzt aus ihrer heutigen Situation nicht in Pension gehen können, weil sie es nicht durchdrucken. Also wir haben sozusagen schon einen Überbau von Menschen, die einfach wirklich eine große Intensität leisten. Und ich vergleiche das immer ganz, dass man es auch verstehen kann. Wenn die Arbeitsintensität so gestiegen ist, und das gilt über viele Bereiche, dass es einfach intensiver, dass stressiger ist. Wir sehen das auch in die Leute, wie gesagt, dass jeder Dritte nur mehr aus dem Krankenstand in Pension geht, gar nicht das Regelpensionsalter erreicht. Ich meine, das sind ja große Challenges, dass wir einfach nachdenken müssen, wie können wir das besser verteilen, wie können wir es mit besseren Bedingungen machen, wie schaffen wir es auch in der Gastronomie, beispielsweise in der Hotellerie, dass die auf einmal wieder Bewerbungen kriegen, wenn sie freiwillig vorangehen und die Arbeitszeit auf 4-Tage-Woche umstellen.
Also wir haben da gesehen, er spricht da mit einem Unternehmer, konkret mit einem Wirt, der gesagt hat, er kann sich schlicht nicht leisten, diese 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Ist da das die richtige Antwort, zu sagen, wir haben aber eine höhere Arbeitsintensität und deshalb müssen wir da runterkommen?
Natürlich, weil der Punkt ist ja, ich glaube, dass sowohl Unternehmer, Unternehmerinnen als auch die Beschäftigten ja dasselbe Ziel haben. Man will ja produktiv arbeiten können, man will ja das Beste aus sich herausholen, man will einen Beitrag leisten fürs Unternehmen, man will auch nicht sozusagen ausfallen, in Krankenstand gehen, ins Burnout gehen. Da hat weder der Chef noch die Mitarbeiter sozusagen etwas davon, sondern ich glaube, es geht darum, dass wir als Gesellschaft einfach ein Maß finden, wo wir gute und gesunde Arbeit schaffen. Und da haben alle ein Interesse daran. Und dass ein Drittel der Menschen, die in Pension gehen, aus dem Krankenstand in die Pension gehen, das ist natürlich ein sehr großes Problem. Wir sehen, dass Burnout-Raten steigen, dass viele Betriebe Probleme mit Krankenzuständen sozusagen haben. Und da müssen wir ja positiv aufzeigen, wie kann das besser werden.
Sind das Argumente, die eigentlich auch die UnternehmerInnen verstehen müssten?
Ja, aber was Andreas Barbara dabei ja nicht hinzufügt, ist, dass was passiert, wenn ich bei vollem Lohnausgleich nur noch 32 Stunden arbeite und nicht mehr 40, dann heißt das auch, dass das Krügel Bier, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, was hier kostet, aber sagen wir 4,50 €, auch 20% mehr kosten wird, weil das irgendwo ja herkommen muss. Der Unternehmer muss das ja weiter verrechnen, wenn die Leute 8 Stunden weniger arbeiten. Und das, man kann sich das schon wünschen, aber es ist halt, in Wirklichkeit sind ganz viele von den Vorschlägen von Andreas Barbara, so wie der eine Herr vom Pensionistenverband in dem Zuspieler gesagt hat, unausgegoren und vor allem nicht sonderlich realistisch, dass sie umgesetzt werden. Das ist aus meiner Sicht, aber jetzt bin politischer Mitbewerber, schon klar, dass mich das nicht überzeugt.
Sind Sie auch eingeladen.
Ja, aber Fakt ist, das ist eine Aneinanderreihung von Wünschen ans Christkind, die nicht sonderlich ausgegoren sind, die kann man sich schon wünschen, aber wie es konkret umgesetzt wird, habe ich noch nie verstanden.
Da gibt es auch noch Kopfschütteln, ja.
Ich meine, ich fühle mich etwas seltsam in der Rolle der Verteidigung des Herrn Babler, aber das Problem ist, dass er es auch nicht schafft, wirklich zu sagen, was gemeint ist. Ich meine, wir tun jetzt alles so, als ob er die 32-Stunden-Woche morgen verlangt. Und das als gesetzliches Diktat.
Nein, er hat sehr klar gesagt, ich zitiere es nur,
in der gesamten politischen
stufenweise Diskussion. Und in Absprache mit den Branchen will er das machen.
Ja, aber das kriegt er nicht durch.
Aber das passiert ja schon.
Er lässt sich immer auf diese Diskussion ein, die dorthin läuft, morgen will er es einführen und das geht sich alles nicht aus mit den 20%. Warum bleibt er nicht drauf und sagt, in weiß ich nicht wie viele Jahren, nur mit der Gewerkschaft, wenn es möglich ist. Er lässt sich da auf eine Diskussion ein. Ich sehe schon ein, dass das A von den Medien her und B von den anderen Parteien so gewollt ist. Aber das ist nicht notwendig.
Wird das zu wenig klar kommuniziert, dass das eben ein langsamer, stufenweiser und in Einbindung der Sozialpartner passierender Plan ist.
Jetzt verbringe ich viel Zeit mit dem Andi Babler und habe ihn das schon sehr oft erklären hören. Also aus meiner Sicht jetzt nicht, aber ich erkläre es sonst gern nochmals. Es geht nicht darum, dass man es von heute auf morgen umsetzt, sondern stückweise und Branche für Branche. Und da darf ich auch nur auch die Neos in der aktuellen Arbeitswelt sozusagen willkommen heißen, weil zum Beispiel in der Pflege ist das passiert. Bei den letzten Kollektivvertragsverhandlungen bei der Pflege haben die Mitarbeiterinnen sich vor allem eine Arbeitszeit Verkürzung bei vollem Lohnausgleich als Forderung überlegt, weil sie gesagt haben, wir können nicht mehr, es ist so anstrengend für uns, wir schaffen es nicht. Und sie haben sie auch durchgebracht, da wurde um 1 Stunde reduziert. Das ist nicht sofort die gesamte Wirtschaft zusammengebrochen, sondern es war möglich. Es gibt, wenn wir uns anschauen, wie schauen verschiedenste Kollektivverträge aus, es gibt zig Formen, wo die 4-Tage-Woche schon Realität ist, wo auch eine Arbeitszeit, wo eine 35-Stunden-Woche Realität ist. Also es passiert ja schon. Wir sehen, dass in den letzten Jahren die Arbeitszeit immer wieder verkürzt wurde, vor allem für Frauen. Nur sie haben sie sich halt selbst gezahlt. Ja, und jetzt geht es einfach darum, dass man für die arbeitenden Menschen ein Stück das zurückholt, was ihnen zusteht.
Wir treffen uns jedenfalls dort, wo wir beide der Meinung sind, dass man den arbeitenden Menschen mehr Geld am Schluss des Monats lassen sollte. Ich halte es für eine Zumutung. Wir leben in einem Höchststeuerland. Wir haben die vierte höchste Steuer- und Abgabenquote. Ich bin natürlich dafür, dass die Leute entlastet werden, aber ich halte es für vollkommen unrealistisch, in Zeiten dieser Inflation auch noch zu sagen, man will die Arbeitszeit, und es geht ja nicht um eine Stunde, sondern der Vorschlag der SPÖ, so wie ich ihn immer höre, ist auf 32 Stunden noch hinunter.
Schritt für Schritt.
In Zeiten wie diesen, mit einer absurd hohen Inflation, muss man dazu sagen, wenn man das macht, werden die Preise noch einmal um 20% ansteigen. Wenn man das will, kann man das machen. Ich glaube nicht, dass
aber
das
wenn Sie sich jetzt auf diesen stufenweisen Plan einlassen und man sagt, okay, das ist Schritt für Schritt und jetzt eine Stunde und vielleicht, ich weiß nicht, wie schnell das gehen soll, in einem Jahr, in zwei Jahren wieder eine Stunde, ist es dann vielleicht umsetzbar oder sträuben Sie sich generell dagegen, dass man sagt, eigentlich wäre es für die Menschen besser, nur 32 Stunden
zu arbeiten? Ich sträube mich überhaupt nicht. Das ist jedem unbenommen, dass er weniger arbeitet. Man muss klar dazu sagen, dass dann auch nicht so viel Geld verdient werden kann. Es ist absurd zu glauben, dass man die Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich machen kann, ohne dass die Preise massiv steigen. Ich habe überhaupt kein Problem. Ich verstehe die Lebensrealitäten von vielen jungen Menschen, die sagen, sie können sich sowieso nichts mehr aufbauen, weil die Steuerlast so enorm hoch ist und sagen, ja, ich arbeite lieber weniger. Gibt es genügend Leute. Aber man muss dazu sagen, wohin das führt. Das führt also dazu,
höhere dass Preise man am Schluss sind unausweichlich. Nein, das stimmt nicht. Und der Punkt ist, es gibt Betriebe in Österreich, die machen das. Es gibt Getränkehersteller, Macava zum Beispiel, die haben eine Arbeitszeitverkürzung durchgeführt. Es gibt Friseure, gibt es einen in Oberösterreich und Wien, die haben eine Arbeitszeitverkürzung durchgeführt. Es gibt Technologiebetriebe, die haben das. Es gibt internationale Unternehmen, das sind, wenn wir uns die modernsten Unternehmen der Welt anschauen, da arbeitet niemand 40 Stunden Vollzeit. Alles bei vollem Lohnausgleich. Das passiert schon mitten in Österreich. Es gibt sogar Restaurants, es gibt auch Wirten und Wirtinnen im Übrigen. Ich durfte einen besuchen, wo das auch passiert ist. Was der Wirt geschildert hat, ist, dass er jetzt zig Bewerbungen hat, weil jeder will bei ihm arbeiten. Also es ist schon Realität.
Und es gibt ganz viele Wirte, die zusperren müssen, weil sie keine Arbeitskräfte mehr finden.
Ja, genau. Muss man ehrlich sagen. Das ist ein großes Problem.
Ja, aber das größere Problem für die SPÖ und überhaupt für das Land, würde ich mal sagen, ist die Tatsache, dass das alles nicht kommuniziert wird. Ihr habt ein Problem, das drüber zu kriegen. Ihr habt ein Problem, das den Leuten zu erklären. Und daran, auch der Herr Babler, müsste er arbeiten. Es wäre vielleicht nicht ungeschickt, wenn er einen Gang zurückschaltet in seiner atemlosen Rede, ja, dass die Leute es irgendwie besser verstehen. Aber ihr habt ein Kommunikationsproblem und es wird euch überhaupt nichts nützen, noch die gescheitesten Ideen am Tisch zu legen, wenn ihr das nicht verständlich machen könnt. Überhaupt nichts, politisch nichts. Da könnt ihr dann die nächsten 4 Jahre von der 32-Stunden-Woche reden. Das ist das Problem.
Sie glauben, es ist auch reichend erklärt und sehen kein Kommunikationsproblem. Nein, Entschuldigung, wir hatten einfach die letzte gesetzliche Arbeitszeitverkürzung in den 70er Jahren. Das ist einfach 50 Jahre her. Es ist leider so, dass heute, wenn du sagst Arbeitszeitverkürzung, sozusagen viele Fragezeichen auftauchen mit, wie kann man das umsetzen? Weil die letzte gesetzliche Arbeitszeitung ist 50 Jahre her. Auch der Herr Scherer hat dazu gesagt, er kann sich nicht vorstellen, wie es machbar ist. Naja, es ist schon mal gemacht worden, es ist machbar. Wir können auch anschauen, wie es in anderen Ländern ausschaut. Also es gibt jetzt sozusagen in Spanien, in Portugal Versuche, auch in Deutschland jetzt ganz aktuell, wo Unternehmen sagen, sie testen die 4-Tage-Woche, ja, sie wollen sich das mal anschauen. Das ist ja jetzt Realität, das ist heute verkündet worden. Und wenn Sie sagen, das größte Problem der SPÖ ist die Kommunikation, dann nehme ich das gern, weil das Wichtigste ist ja, dass die Inhalte und die Themen stimmen, weil die Menschen sind ja nicht blöd, die wollen ja eine Partei wählen, die sich letztlich für sie einsetzt. Und am Kommunikationsproblem, okay, wenn Sie sagen, das ist so, ich lasse Ihnen das, Sie sind, ich lese Ihre Analysen immer sehr gerne, an dem kann man arbeiten, aber die Positionierung ist eine richtige und ist eine wichtige.
Frau Herr,
ja.
Danke vielmals, dass Sie mir meine Meinung lassen. Ja. Aber gerne. Es nützt Ihnen das alles überhaupt nicht.
Ich bin ja nicht die ÖVP.
Es nützt Ihnen das alles überhaupt nichts, wenn ihr nicht die Umfragen hochreißen könnt, wenn ihr nicht besser ankommt. Was nützt Ihnen diese ganze Erklärung, wenn die SPÖ seit Antritt des Herrn Babler 1% dazugewonnen hat? Ihr seid heute dort, wo ihr mit der Rendi Wagner wart.
Ja, die war besser am Schluss. Die hat 28 gehabt, glaube ich.
Ja, dann nützen Ihnen die ganzen super Ideen überhaupt nichts. Ich verstehe nicht, warum man sich nicht darauf
konzentriert. Ja, aber wir hatten schon einen Kanzler, der nur noch Umfragenpolitik gemacht hat. Wir hatten Sebastian Kurz. Der hat überhaupt nur mehr das ausgesprochen, was er vorher abgetestet hat und gewusst hat, die Mehrheit will es von ihm hören.
Das ist
der
keine
hat überhaupt nicht mehr ehrliche, inhaltliche Politik gemacht, sondern der war umfragegetrieben. Das würde ich dem Andi Babler jetzt wirklich überhaupt nicht raten, weil ich glaube, es ist schon gut, dass man mal sagt, wofür man eigentlich steht und nicht sozusagen tagtäglich von Umfragen getrieben ist. Dass jetzt die raufgehen müssen, bin ich bei Ihnen, das wird aber auch passieren.
Sie meinen, es sagt nichts aus, dass plus 1% in 6 Monaten...
Glauben Sie, ich hätte nicht lieber plus 5%, das ist ja klar. Gut. Die SPÖ hat den Anspruch, Erster zu werden und die Wahl zu gewinnen. Natürlich müssen die Umfragen nach oben gehen, aber ich bin überzeugt, dass sie das werden. Und sie tun das nicht nur, indem man PR-Politik-Sprech übt, sondern indem man auch ehrlich sagt, wofür man steht.
Dann schauen wir uns vielleicht noch ein paar Punkte an, für die Andreas Babler steht, weil der Kritikpunkt ist, glaube ich, angekommen, Frau Rohrer. Schauen wir uns an, was er zum Thema Mietpreisdeckel gesagt hat. Da war konkret die Frage, warum nämlich die SPÖ nicht bei diesem Mietpreisdeckel, dem geplanten, der Regierung mitstimmen will. Das war die Antwort.
Man hat ganz was anderes beschlossen, nämlich nicht einzugreifen. Wir haben gefordert, dass man die letzte Mieterhöhung rücknimmt. Nämlich Bund, da kann das machen. Das waren 10% weniger Wohnkosten von einem Tag auf den anderen. Mhm. Wir haben gesagt, dass 2 Jahre überhaupt keine Erhöhung geben sollen, 0% und dann maximal begrenzt mit 2%. Das ist ein ganz anderes Modell. Die Regierung sagt, sie sollen 5% steigen können, obwohl eine Prognose da ist für die Inflation von 4%. Das war so, wie wenn ich einen Milchpreisdeckel an Obergrenze einführe von 2,50 Euro, obwohl das Liter Milch 1,40 Euro kostet. Völlig wirksam. Und man schreibt fest, dass in Wahrheit ohne weitere Eingriffe die Mieten in den nächsten 3 Jahren wieder 15% steigen können.
Aber Sie wissen ja, Frau Rohrer, ist das jetzt gut begründet gewesen? Sie haben vorher die Kommunikation kritisiert. Hat er hier gut erklärt, warum er eben da nicht zustimmt und sein Konzept für die Mietbremse besser ist?
Kann man so sagen, ja. Vielleicht, ja.
Ja, vielleicht. Hat er inhaltlich recht damit?
Nein, ich glaube nicht, dass er inhaltlich recht hat damit. Also ich verstehe seinen Kritikpunkt am Vorschlag der Bundesregierung. Es ist ein bisschen skurril, so quasi nach dem Motto, am Abend wird der Faule fleißig, dann vorzuschlagen, dass man im nächsten Jahr die Mieterhöhung mit 5% deckelt, wenn wir sozusagen die Prognosen einer Inflation von knapp 4% haben werden. Das wirkt schon ein bisschen skurril. Ich bin natürlich kein Anhänger des SPÖ-Modells. Ich glaube nicht, dass übermäßige Markteingriffe sonderlich sinnvoll sind. Ich bin überzeugt davon, dass die Menschen entlastet werden müssen, damit sie sich das Leben wieder leisten können. Wir haben heute erst wieder vorgestellt, wie wir mit einer Entlastung über die Lohnnebenkosten, die wir 6,5 Prozentpunkte runtergeben würden, es schaffen würden, dass man de facto ein 15. zusätzliches Gehalt schafft jetzt. Damit können sich die Menschen, das ist ein ernstzunehmendes Thema, das wissen wir alle, man kann sich das Leben kaum mehr leisten. Ich glaube nur, dass es besser ist, dass der Staat dort ansetzt, wo er selbst ansetzen kann. Und das ist, dass er den Leuten einfach weniger Geld wegnimmt. Der Finanzminister schwimmt in den Einnahmen. Ich glaube, er sollte den Leuten einfach weniger Geld wegnehmen, dann könnten sich auch die Menschen das Leben wieder einfacher leisten.
Ja, na, im Sinne einer ganz klaren Kommunikation, natürlich muss die öffentliche Hand eingreifen. Viele Länder haben es vorgezeigt, wenn die Mieten davon galoppieren, dann kann man auch einen Mietpreisdeckel einführen, wenn der echt ist. Die Regierung hat leider einen Schmähpreisdeckel vorgelegt, wo die kommenden 3 Jahre nochmals jeweils um plus 5% die Mieten steigen können. Da kann die SPÖ nicht mitgehen. Wir haben jetzt schon in den letzten Jahren eine Steigerung von bis zu plus 25% bei den Mieten gesehen. Die Leute wissen teilweise nicht mehr, wie sie das zahlen können, müssen ausziehen. Wir werden sicher nicht im Parlament mitstimmen, bei welch auch immer Vorschlag der Regierung, wo die Mieten weiter steigen. Wir werden kein weiteres Steigen der Mieten legitimieren. Die müssen jetzt eingefroren werden. Und da gibt es auch keine Zustimmung der SPÖ und dann gibt es von mir aus auch keine Zweidrittelmehrheit, weil die Mieten können nicht noch höher hinaufgehen.
Mhm. Können Sie höher raufgehen, wenn man jetzt sagt, die Leute bekommen mehr Geld zurück, ist da nicht trotzdem wichtig, diesen Markt, diesen Mietmarkt oder auch Kaufmarkt, der wirklich irrsinnig explodiert ist, in irgendeiner Art und Weise zu reglementieren? Oder
es ist ja der Mietmarkt massiv reglementiert in Österreich. Es leben ganz, ganz viele Menschen im Vollanwendungsbereich des MAGs. Im Altbau,
sind
Altbaumieten. Und darüber auch nicht diskutiert wird, ist, dass aber umgekehrt manche Menschen im ganz normalen freien Mietmarkt leben. Das hat die Bundesregierung gesagt, da will sie gar nichts machen. Die SPÖ will am liebsten überall eingreifen. Sie werden sich nicht wundern, dass ich als Liberaler nicht der Meinung bin, dass das beste Mittel ist, dass der Staat andauernd überall wo eingreift. Ich glaube, es ist weitaus intelligenter, dass der Staat dort, wo er selbst die Möglichkeit hat, den Menschen mehr Geld zum Leben zu lassen, das ist bei Steuern, das ist bei Abgaben, das ist bei Gebühren, das macht und so den Menschen die Möglichkeit gibt, dass sie sich ihr Leben wieder leisten können.
Aber man muss auch sagen, nur der Gerechtigkeit halber, Es mag in vielen Ländern so sein, es gibt aber auch die Gegenbeispiele, wie zum Beispiel in Berlin und in Spanien, wo das durchgeführt wurde und eine verheerende Konsequenz am Wohnungsmarkt hatte. Nur um der Gerechtigkeit willen.
Also wenn wir uns Berlin anschauen, dann war vor allem das Problem, denke ich, dass dort nicht neu gebaut wurde und dass dort einfach der Markt so verknappt wurde. Und natürlich muss es auch Neubau geben. Ne? Aber das ist ja generell etwas, wofür sich die SPÖ immer einsetzt und auch wo, weil es heute so hart kritisiert wurde, vor allem in Wien zum Beispiel wieder neue Gemeindebauten gebaut werden. Das ist ja besonders wichtig, sozusagen auch neuen leistbaren Wohnraum zu schaffen. Auf das sind wir auch stolz als SPÖ. Und natürlich, jetzt kommt der Herr Scherak und sagt, der Staat soll nicht ständig eingreifen. Nicht ständig. Aber in einer Krise, da muss er, sonst ist es verantwortungslos.
In der Krise muss er oder auch in der Krise
selbstverständlich
nicht?
Selbstverständlich hat der Staat hier eine Aufgabe. Ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt. Ich glaube, der einfachste Weg ist, dass der Finanzminister den Menschen am Ende des Monats weniger Geld wegnimmt.
Gut, das wissen wir jetzt, aber keine Ausnahmen in der Krise. Das war ja jetzt gerade die Frage.
Mehr, sozusagen mehr netto vom Brutto, da sind wir alle dafür. Das hat auch der Andreas Babler gesagt. Da sind auch wir gerne gesprächsbereit, dass man sagt, bei der Lohnsteuer, bei den ganz kleinen Einkommen, da setzt man an. Aber wie will man es gegenfinanzieren? Andi Babler hat einen Vorschlag gemacht, da geht es darum, dass die besonders viel haben, einen größeren Beitrag leisten, zur Fairness, zur Solidarität. Die Neos sagen nicht, wie sie gegenfinanzieren wollen, ihr Modell, sondern sie sagen einfach nur, weniger Steuern zahlen, aber was es dann an Leistungskürzungen bedeutet, wenn das Geld fehlt, bei der Pflege, im Gesundheitssystem, bei der Bildung, bei der Infrastruktur, das sagen sie dann nicht dazu. Und ich glaube, deswegen ist auch das Modell der SPÖ so stark, weil man eine Gegenfinanzierung hat, weil man auch sagt, sozusagen, wie schafft man es, mehr Geld einzunehmen? Schauen wir es uns an, weil wir haben dann fair für alle auszugeben.
Weil wir haben auch das vorbereitet und dann können Sie regieren, was Sie dazu sagen.
Sehr gerne.
Schauen wir uns kurz an, was Andreas Babler zum Thema Vermögenssteuer gesagt hat.
Sie ist die SPÖ die Erste, die jetzt ganz konkret einen einstimmigen Beschluss, auch in der Partei, vom Burgenland bis nach Vorarlberg, auf meinen Wunsch hin gefasst hat, wie eine Vermögensbesteuerung ausschaut, die wirklich sozusagen ein bisschen die Ungleichgewichtung eindämmt. Dass sie die 2% der Superreichsten trifft und 98% der Menschen davon profitieren, weil sie weniger Steuern zahlen. Wir haben es so gemacht, dass Betriebe geschützt werden.
Tut mir leid für das,
aber
alle
wenn Sie
da.
Das Modell nicht kennen, wird es immer schwieriger.
Nein, aber das Problem, ich bin auch da, weil mir das ja genauso als Unternehmer betrifft. Nicht Vermögensteuer, weil da wäre ich hinkommen. Ja.
Ja,
aber das Problem ist, dass einfach wir das Kettenhemd der Nation sind, die kleinen Unternehmen. Wir sind in einem Hochsteuerland. Österreich ist einer der höchstbesteuerten Länder in Europa. Ja. Und im Endeffekt, so wie Sie das machen wollen mit der
2-3-5-Woche, die Emotion heute das, teilen, aber,
nein,
es ist,
aber es wird nicht es funktionieren. Nicht. Und das Problem ist, ich weiß nicht, welche Berater Sie haben, aber Sie fragen anscheinend normale Unternehmer, weil so wird das nicht funktionieren. Sie
also
werden
die,
mit einer
die Berater,
Unternehmenssteuer
die Ungleichgewicht
nicht das Land herzeigen, retten können.
Ist die
Herr Hagel, lass nochmal antworten.
Also die OECD und die EU-Kommission, die unverdächtig sind, dass sie rote Vorfeldorganisation sind, bescheinigen das, dass in Österreich wir ein Problem haben, dass Vermögen zu gering besteuert ist und Arbeit zu hoch. Das heißt, arbeitende Menschen, die schwer hakeln müssen, die Leistung bringen müssen, jeden Tag aufstehen müssen, sind zu hoch besteuert in der Arbeit und Vermögen ganz gering besteuert. Und jetzt dann führen wir eine Vermögensbesteuerung aus, die sie am 2% der Superreichsten de facto betrifft und 98% der Bevölkerung, klein- und mittlere Unternehmen und viele andere profitieren davon. Klein- und mittlere Unternehmer, weil man sich beispielsweise auch bei ihnen Autos kaufen kann in Zukunft, weil man einfach mehr Geld netto vom Brutto auch tatsächlich hat. Das ist der Ansatzpunkt der Sozialdemokratie. Und jetzt hat man jahrelang diskutiert und wir sind die einzige Partei, die sozusagen jetzt ein fertiges Modell hat, wie man das endlich einmal weiterbringen
kann.
Ich weiß, wir haben da jetzt...
Ich habe dann auch noch gesagt, Kreichler und Haselsteiner wären auch dafür, dass man das macht. Ist das so eine Idee, wie man ein bisschen zu mehr Gerechtigkeit kommt und... was wir auch gehört haben, wie man gegenfinanzieren kann, dass man vielleicht anderswo entlastet.
Ich bin überzeugt davon, dass Österreich als Land kein Einnahmenproblem hat, sondern ein Ausgabenproblem. Das ist ja nicht so, als ob wir nicht genügend Steuern schon einnehmen würden. Wir wollen, dass die Menschen entlastet werden und deswegen finde ich, dass eine Diskussion über neue Steuern, egal welche es einmal sind, ziemlich fehl am Platz sind. Es geht auch nicht um Leistungskürzungen, wie die Frau Herr gesagt hat. Es geht darum, dass der Staat dort effizienter aufgestellt wird, wo es einfach zu machen wäre. Wir haben Doppel- und Dreifachförderungen über die Länder, über die Gemeinden, über den Bund. Wir haben jetzt Gutscheine noch und nöcher rausgeschickt bekommen von der Bundesregierung. Sie haben Ihren Klimabonus bekommen. Wir zahlen uns den gegenseitig. Also ich habe meinen schon bekommen. Ich weiß nicht, wieso ich einen Klimabonus kriege, verstehe ich grundsätzlich nicht. Das, was die SPÖ vorschlägt, und das ist ja das, man muss ja in den Kern des Vermögenssteuermodells gehen. Erstens einmal ist es jetzt ein neues, als es vor 2-3 Monaten war, aber jetzt kann man sagen, jetzt ist es durch die Parteigremien durch, jetzt biegt es einmal. Dass davor das Erste, was Andi Babler vorgeschlagen hat, hätte dazu geführt, dass unter Umständen im Umfeld von Wien und in Tirol und in Vorarlberg Häuselbauer von dieser Vermögenssteuer...
Aber da sind wir weg, das zweite brauchen wir nicht mehr diskutieren.
Ist ja okay.
Bleiben
das
wir beim
ja okay.
Neuen.
Wir sind beim Neuen. Und jetzt ist ja der wesentliche Punkt, was könnte man denn darüber einnehmen? Die Zahlen, die die SPÖ vorlegt und die Besteuerung, mit der sie da hantieren, ist ungefähr das Gleiche, was Frankreich gemacht hat. Frankreich ist ungefähr 10-mal so groß oder 9-mal so groß wie Österreich und hat nicht einmal im Ansatz das eingenommen, was die SPÖ hier glaubt, einnehmen zu können. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist. Und dann kommt immer noch der Verweis auf die Schweiz. Die Schweiz hat das auch. Ja, die Schweiz hat eine Steuer- und Abgabenquote von 28%. Wenn wir dort sind, rede ich über all das. Aber wir sind weit davon entfernt. Und deswegen verstehe ich nicht, wieso man neue Steuern einführen will, anstatt dass man den Menschen weniger Geld wegnimmt.
Ja. Ich glaube, man muss differenzieren, welche Steuern und wen treffen sie. Weil wir sind schon ein Höchststeuerland, das stimmt. Aber wir sind ein Höchststeuerland für Arbeit. Jeder von uns, wenn er arbeiten geht, zahlt sehr hohe Beiträge, das ist korrekt. Aber Vermögende zahlen sehr niedrige Beiträge. Da sind wir nicht nur im EU, auch im OECD-Schnitt einfach ganz unten. Es gibt fast kein vergleichbares Land, das mit Österreich sozusagen wettbewerbstechnisch mithalten kann, das weniger vermögensbezogene Steuern hat als Österreich. Also es geht ja nicht darum, dass wir, wenn Sie sagen, gar keine neuen Steuern, Steuern für wen? Es ist Zeit, dass natürlich auch Vermögende einen höheren Beitrag zahlen. Deswegen ist es ja auch eine Millionärsteuer, die wirklich nur Millionäre und Millionärinnen trifft. Und davon haben wir einfach mehrere Hunderttausende in Österreich, die teilweise auch selbst sagen, ja, sie würden einen Beitrag leisten. Es gibt ja mittlerweile Briefe von Vermögenden auch, die geschrieben werden, die sagen, bitte besteuert uns. Wir haben unglaublichen Reichtum. Es wäre fatal, sozusagen diese zusätzliche Finanzierungsquelle nicht zu nutzen, weil wir brauchen sie. Mhm. Und ich möchte nur den Punkt, es geht mir nicht per se, dass ich sage, wir wollen eine Millionärsteuer, weil wir wollen irgendjemanden irgendetwas wegnehmen. Es geht darum, dass wir die Finanzierung dringend brauchen fürs Gesundheitssystem. Da kracht es an allen Ecken und Enden. Für die Bildung. Jetzt haben wir vorher
schon
gesagt, das Pflegepersonal fehlt.
Genau.
Die Pädagoginnen fehlen. Dafür soll es ja verwendet werden.
Wir würden auch von der Frau Rohrer noch die Einschätzung gern wissen. Schaffen wir es mit einer effizienteren Struktur oder brauchen wir das Geld für die Gegenfinanzierung?
Na, wir müssen zuerst einmal eine effizientere Struktur schaffen. Es ist einfach so, dass der Staat kein Einnahmenproblem hat, dass irrsinnig viel Geld verloren geht, irgendwo auch nicht dort ankommt, wo es gebraucht wird, in den Schulen oder in den Spitälern oder wo immer. Das heißt, wir haben eine Reformunmut. Das trifft aber die SPÖ genauso in den letzten Jahrzehnten wie alle anderen Parteien. Und dieser Reformunmut kostet wahnsinnig viel Geld.
Müsste man den Fokus eher darauf legen?
Und das eine schließt ja das andere überhaupt nicht aus.
Ja, aber Sie thematisieren es nicht.
Ja, aber es wird nicht gemacht.
Ich glaube auch, dass wir teilweise Geld total sinnlos ausgeben. Wir haben jetzt zum Beispiel, wir geben fast 1 Milliarde aus dafür, dass die Unternehmensgewinne weniger besteuert werden. Das ist absurd. Ja, das ist komplett irre. Natürlich gibt es auch die eine oder andere Verwaltungsreform, die man durchführen kann, Föderalismus. Kann man sich anschauen, was kann man da einsparen? Das ist ja sowieso notwendig, aber das schließt sozusagen nicht aus, dass man sagt, man hat endlich ein gerechtes Steuersystem in Österreich.
Nein, aber in der Priorisierung.
Das zuerst einmal angehen, bevor ich über neue Steuern rede. Und das wird nicht gemacht.
Das stimmt nicht. Wir zeigen aus SPÖ immer wieder Beispiele auf, wo wir sagen, da gibt die Regierung jetzt total sinnlos Geld aus. Wir haben das bei den Corona-Fördergeldern beispielsweise gemacht. Über 40 Milliarden Euro wurden ausgeschüttet an Corona-Hilfsmaßnahmen. Manche davon waren vielleicht notwendig. Manche waren einfach eine Überförderung von Unternehmen, die nicht notwendig war. Wir haben gesehen, da hat es Unternehmen gegeben, die haben grüne Zahlen geschrieben, die haben einen Gewinn gemacht. Da wurde mit diesen Corona-Fördergeldern einfach nur der Gewinn erhöht. Das war aber Steuergeld, bitteschön. Also wir sehen als SPÖ viele Möglichkeiten, wo man auch bei den Ausgaben sozusagen sparen kann, wo das sinnlos ist, wo vor allem die Bundesregierung ihr eigenes Klientel ständig bedient und Klientelpolitik macht.
Frau Herr, Sie
aber das
wissen
ist bitte
schon,
keine Ausrede, dass man ein gerechtes Steuersystem auf die Beine stellt.
Frau Herr, Sie wissen schon, dass die SPÖ Jahrzehnte in der Regierung war, Jahrzehnte zusammen mit der
ÖVP. Ist mir bewusst.
Und überhaupt nichts gemacht hat, um das, worüber wir reden, jetzt diesen Wildwuchs an Geld ausgeben, in irgendeiner Form reformiert hätte.
Also
es geht nicht um die letzten 2 Jahre.
Es geht um die letzten 10 Jahre von mir aus, die können wir alle gern diskutieren. 20, 30, gut, so lange bin ich jetzt gerade auf der Welt, ja. Da wird man mich nicht für alles verantwortlich machen können. Aber der springende
Punkt
ist ja
der,
Der Fehler ist der, dass wir,
also
wenn wir uns
sagen,
anschauen,
auch die SPÖ hat in der Vergangenheit hier was liegen lassen, indem sie eben nicht reformiert hat, weil das ist ja der Vorwurf, den Frau Rohrer gerade macht.
Diese Verwaltungsreformen, die werden immer hochgeschrieben, wie viel Geld da wirklich möglich ist, ist dann immer die Sache, was man sich konkret anschauen muss. Zum Beispiel bei der Reform der Krankenversicherung hat es das auch geheißen. Wir reformieren die Krankenversicherungen, dann sparen wir 1 Milliarde ein. Lug und Trug, nichts ist passiert. 1,2 Milliarden Euro hat es uns gekostet, diese angebliche Verwaltungsreform. Also das muss man immer nüchtern betrachten. Wo es sinnvoll ist, sind wir dabei.
Ja, aber weil es keine Reform war, deswegen.
Ja, na, war lächerlich.
Aber
schwarz-blaues Prestigeprojekt, jetzt zahlen wir eins, jetzt fehlen uns 1,2 Milliarden.
Da treffen Sie sich, dass Sie sagen, das hat nicht funktioniert.
Aber nur der Punkt ist, mehr als 80% unserer Steuereinnahmen kommen durch Steuern auf Arbeit und Konsum. Nur 20% aufgrund von Gewinnen oder Vermögen. Das ist einfach aus dem Ruder gelaufen. Das wollen wir ändern und das ist notwendig.
Gut. Wir analysieren gleich weiter das Bürgerforum mit Andreas Babler. Jetzt gehen wir in eine kurze Pause, sind aber gleich wieder für Sie da. Spezial zur Analyse des Bürgerforums mit Andreas Babler, wo wir in der Runde jetzt hier nachbesprechen, was gesagt wurde, was vielleicht gefehlt hat. Und wir beginnen mit einem Ausschnitt von diesem Bürgerforum, in dem Andreas Babler über das Klima spricht und die Forderungen, die die SPÖ hier hat.
Sie haben wir alle ein großes Problem, dass wir schnell raus müssen aus die fossilen Träger. Jetzt zahlen die CO2-Bepreisung, zahlen die Vermieterinnen und die, die eigentlich die Heizung nicht umstellen, die haben nichts, weil die verbrauchen ja nicht das Gas in den Immobilien, die ihnen gehören. Das ist das Problem, was Lenkung ist. Jetzt dann bestraft man die, ich bin ja dagegen, dass man immer moralisch auf die Leute sagt, die an Diesel fahren. Ja? Komm selber aus einer Pendlerinnenfamilie. Das bringt uns nichts. Ich bin auch moralisch dagegen, dass man gegen die Leute sagt, mit dem Finger, die sozusagen einmal im Jahr auf Urlaub fahren. Ja? Nur weil sie sich kein E-Auto kaufen können. Weil sie sich nicht leisten können, dass sie irgendwie anders als ein Cluburlaub ein Recht haben, dass sie mit ihren Kindern mal auf ein Dings fahren.
Aber die Prioritätssetzung,
Klimaschutzgesetz, ein konkreter Fahrplan, die Leute überzeugen, das ist eine Politik, man muss ja was aufbauen, man muss ja auch die Notwendigkeit erwecken, wie wichtig das ist. Ich habe vorgestellt ein Programm, was standortsichernd ist. Einer der modernsten industriepolitischen Ansätze kommt von der Sozialdemokratie. 20 Milliarden in Dekarbonisierung, das wird jetzt an die Industrie nämlich einen großen Hebel machen. Wir fordern ein Klimaschutzgesetz, wo es einen Vorplan gibt. Wir fordern wenn man sich anschaut in Niederösterreich, da sitzt der Niederösterreicher, ist zwar Autoverkäufer, aber wird affin sein auch zum Autohändler, Entschuldigung, wollte nicht mehr Verkäufer, mittlerweile der Händler, aber mittlerweile, dass wir die größten Nebenbahnen, die geschlossen worden sind, in Niederösterreich haben. Wir müssen schauen, dass wir Attraktion machen, attraktive öffentliche Verkehrsanbindung.
Herr Babler, ich muss wieder um Kürze bitten.
Ich bin ganz bei dir. Ich bin bei jeder Geschichte dabei. Wir mit all meinem Herzblut, dass wir dem größte Priorität machen. Wir haben riesige Probleme. Global, wir haben es in Österreich, was die Trinkwasserversorgung anbelangt in den letzten Jahrzehnten. Also ich wirb für alles. Ich mache selber alles in meinem Wirkungsbereich, wo ich wirklich viel Geld in die Hand nehme, um wieder renaturierte Flächen zu schaffen, damit da irgendwann in 50, 60 Jahren auch Wildtiere da sein können. Das ist ja stadtgrüne Politik zu machen.
Entschuldigung, aber es ist ein Leidenschaftsthema. Sie können keine Rede halten hier.
Ich halte keine Rede, aber ich wollte nur mitnehmen, was die großen Dinge sind von der Bewusstseinsschaffung und warum ich nicht dafür bin, dass man jetzt einfach Tempo 100 verordnet und eigentlich in einer Diskussion, die eigentlich alle schon verschlafen haben.
Frau Herr, eine Brandrede fürs Klima, aber am Ende will er diese ganz einfache Maßnahme von Tempo 100 nicht gesetzlich verankern. Wie geht es Ihnen als Klimasprecherin damit?
Das ist die Position der SPÖ. Wir fordern kein allgemeines Tempolimit. Wir fordern, dass dort, wo wir es mit der Bevölkerung umsetzen können, wo das Bewusstsein da ist und die Menschen das einfordern, dass man vorangeht, aber kein allgemeines Tempolimit fordert.
Frau Rohrer, ist das eine Positionierung, die aus Ihrer Perspektive Sinn macht für die SPÖ?
Das Tempo 100?
Das
wegzulassen, das ist, muss ich ehrlich sagen, in der Passage das Einzige, was ich wirklich verstanden habe. Der Anfang mit der CO2-Bepreisung und der Heizung, das war über meiner intellektuellen Kapazität. Die 100 verstehe ich und ich wäre persönlich dafür nicht, dass man es gesetzlich, ja, oder vielleicht doch. Also ich wäre für die 100. Aber für die 100 Tempolimit auf den Autobahnen, nur der Herr Babler hat ja auch da schon wieder zurückgerudert.
Inwiefern zurückgerudert?
Na, eben, wie er das erste Mal das gesagt hat, hat jeder geglaubt,
dass er dafür einsteht.
Und ich
jetzt
warte eigentlich noch immer auf die Kopie des Strafmandats, das ihm ausgestellt wurde, wann er einmal die 100 überschritten hat, weil er gesagt hat, er fährt immer 100. Und das glaube ich einfach nicht. Aber ich wäre für die 100, da fände ich unterstützungswert.
Sie können ja auch 100 fahren, dann ist das sozusagen ein Beitrag. Ich glaube, vielleicht um es zu erklären, was am Anfang mit den Mietern und den Vermieterinnen angesprochen wurde, das Problem ist der CO2-Preis, den du zum Beispiel zahlen musst fürs Heizen, also für die fossile Energie. Wenn du eine Gasheizung zum Beispiel in der Wohnung hast, dann zahlst du jetzt den CO2-Preis dafür als Mieter oder als Mieterin, obwohl du keinerlei Einfluss hast, die Gastherme zu tauschen, auch wenn du das vielleicht willst. Viele wollen das. Gas ist schwierig, unsicher.
Vermieter zahlt das.
Klar, die Botschaft ist, das Problem ist, dass die Mieter und Mieterinnen zahlen müssen, den CO2-Preis, obwohl sie nicht in der Lage sind, das Heizungssystem zu tauschen. Deswegen müsste der CO2-Preis eigentlich bei den Vermietern, bei den Vermieterinnen ansetzen, weil die haben sie in der Hand. Die können das Heizungssystem tauschen. Wir bestrafen jetzt die Mieter und Mieterinnen für die Gastherme, obwohl die eh aussteigen wollen. Die wollen eh nicht das teure Gas und die wollen auch nicht Putins Krieg finanzieren und die wollen auch nicht sozusagen die Umwelt schädigen. Aber die CO2-Steuer setzt in ihrer Logik vollkommen falsch bei den Mietern und Mieterinnen an, die ja eigentlich eh wechseln wollen, aber nicht können.
Ist jetzt verstanden?
Ich glaube, ich brauche noch Zeit.
Sie brauchen noch Zeit, Herr Scherak. Verstehen Sie den Punkt, dass man sagt, hier werden Kosten auf Mieter, die sich eben nicht aussuchen können, umgewälzt und nicht auf den Vermieter, der entscheidet, welche Heizungsform vorkommt?
Aber das ist ja ein kleiner Bestandteil von der Frage, ob man CO2 bepreist oder nicht. Wir haben als NEOS vor vielen, vielen Jahren ein Steuerreformkonzept vorgelegt, wo natürlich klar ist, dass man schädliche Emissionen bepreisen muss, weil ich dann die Chance habe, dass Menschen das Verhalten auch umstellen, dass man dann auf die Idee kommt, es ist
doch
besser.
Doch neue Steuern,
es ist, Herr Scherak. In dem Fall, wir haben vor vielen Jahren vorgeschlagen, dass wir eine CO2-Bepreisung machen, weil wir etwas schlechter...
Bepreisung, das ist keine neue Steuer vorher.
Können Sie nennen, wie Sie wollen. Wir haben das vor vielen Jahren vorgeschlagen. Wir stehen dazu, weil ich glaube, dass es richtig ist und ein mutiges Konzept, weil man natürlich sagen muss, dass fossile Energieträger, die Schadstoffe in einem großen Ausmaß erzeugen, dass man von dort wegkommen muss. Wir müssen schauen, dass die Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien viel rascher vorangehen. Und man muss ehrlich sein und sagen, ja, wenn ich die ganze Zeit mit einem SUV, mit einem Auto fahre, also nicht ich, sondern wer auch immer, und extrem viel verbrauche und Schadstoffe ausstoße, ja, dann muss das auch was kosten, weil dann habe ich die Chance, dass jemand auch sein Verhalten diesbezüglich ändert.
Ja, also wir wissen eigentlich aus sämtlichen Statistiken und Zahlen, auch aus der Klimawissenschaft, dass je mehr Vermögen ich habe, desto mehr CO2 stoße ich aus. Auch das ist ganz klar belegt. Eigentlich Menschen, die sehr niedrige Einkommen haben, kleine Wohnungen, kleines Auto, deutlich weniger ausstoßen als Menschen mit sehr viel Vermögen und überhaupt Millionäre, Millionärinnen. Also aus der Hinsicht, wenn wir sagen wollen, da wollen wir treffsichere Steuern, wäre es auch die Millionärsteuer, die am allerbesten jene trifft, die am allermeisten CO2 ausstoßen. Also nur zur Statistik. Und wir haben im Übrigen auch gesehen, dass in den letzten Jahren, ich glaube in den letzten 20 Jahren, dass ich es richtig zitiere, hat das reichste 1% seinen CO2-Ausstoß um 11% ist gestiegen. Und bei den restlichen 99% ist er um 11% gesunken. Also wir sehen auch da, dass es eigentlich eine Verteilungsfrage ist, dass Klimaschutz eigentlich eine soziale Frage ist. Und nicht nur in der Frage, wer trägt dazu bei, sondern auch, wen trifft's. Wir sehen, dass es vulnerable Gruppen, teilweise
aber
Kinder...
Aber ich unterbreche kurz. Ja, das heißt, das trifft. Alles sehen Sie korrigiert mit der Millionärsteuer oder würden Sie hier trotzdem noch eine zusätzliche Bepreisung auch einfordern
wollen? Das ist einfach
wollen?
Ein weiteres Argument für die Millionärsteuer, das ich an der Stelle in die Runde geworfen habe, weil ich sehr überzeugt davon bin.
Aber ist die SPÖ jetzt nicht mehr für die CO2-Bepreisung?
Die SPÖ hat meine Position ist, ich denke, dass eine CO2-Bepreisung einen Beitrag leisten kann. Das haben wir als SPÖ auch immer klar gesagt. Man muss aber sehen, dass jetzt mit dem Anstieg der Energiepreise, die wir in den letzten Jahren verzeichnet haben, das ist viel höher, als was jemals vorgeschlagen wurde an CO2-Bepreisung in Österreich.
Und aber
was
Experten wir nicht wollen, würden Sie ja stärker erhöhen sogar noch, die CO2-Bepreisung.
Ja, aber was wir als SPÖ nicht wollen, ist, dass Klimaschutz so funktioniert, dass irgendwann weniger CO2 ausgestoßen wird, weil die Menschen können sich das Tanken halt nicht leisten. Das wäre fehlgeleiteter Klimaschutz. Und wir haben auch gesehen, leider, muss man dazu sagen, dass wenn wir CO2 eingespart haben in Österreich in den letzten Jahren, dann immer nur aufgrund der Teuerung und aufgrund der hohen Inflation, weil die Preise so teuer waren, dass sich die Menschen gar nicht mehr leisten können.
Aber das versucht man ja nun über den Klimabonus auszugleichen. das reicht Ihnen
ja, der Klimabonus, den finden nicht. Wir leider auch nicht sozial treffsicher, dass man an der Postleitzahl festmacht, wer wie viel Unterstützung bekommt, statt dass man das an sozialen Kriterien festmacht. Also wem diese Idee eingefallen ist, der sollte sich auch einmal erklären. Fakt ist, wir wollen eigentlich die Menschen dazu befähigen, dass sie klimafreundlich leben können. Dazu braucht es den Ausbau an öffentlichen Verkehr,
die Energiewende. Aber bleiben wir nochmal, vielleicht können Sie ganz kurz trotzdem noch erklären, wie schaut die ideale CO2-Bepreisung Ihrer Vorstellung nach aus?
Wir sind der Meinung, dass sie jetzt aktuell ausgesetzt werden müsste, weil die Energiepreise sind so stark gestiegen, dass wir diesen Effekt schon haben. Der ist spürbar, massiv. Aber es sollte,
und wann ist dann der Zeitpunkt, sie wieder einzuführen?
Wenn wir bei dem Vorkrisenniveau, wir haben da einen ganz konkreten Prozentsatz auch definiert, im Nationalrat auch schon eingebracht, wenn wir dort wieder angelangt sind.
Und wenn wir das
sind.
Nicht mehr erreichen? Preislich?
Ja, dann sind wir in der Situation, dass wir nach wie vor Energiepreise haben, die die Menschen in die Armut treiben. Und das kann nicht unsere Klimapolitik sein.
Dann lassen wir die CO2-Bepreisung fallen.
Jetzt müsste man die aussetzen, ganz konkret. Ja, das bedeutet aber nicht, dass man sich anschaut, wo sind denn klimaschädliche Praxen, wo man sagt, die will man eigentlich nicht mehr tolerieren. Und es gibt ja viele Hebel in der Klimapolitik, das hat ja Andi Babler auch so gut aufgebracht, wo man wirklich eigentlich viel mehr Meter machen kann. Also die Industrie beispielsweise ist der größte Emittator in Österreich. Darüber diskutieren wir nie so gern. Wir tun immer nur über das Individuum, über das Einzelnen. Das und das und das musst du machen und das Plastiksackerl und die Photovoltaikanlage. Aber es sind ja systemische Fragen. Und bei der Industrie anzusetzen, würde ich für klug halten.
Stärker Industrie ansetzen und weniger beim Individuum?
Aber die Frau Kollegin Herr hat jetzt gerade vorgeschlagen, dass wir die CO2-Bepreisung aussetzen. Das bedeutet auch, dass die Industrie aktuell dementsprechend auch nicht damit konfrontiert ist. Also ich halte das für den falschen Weg. Ich glaube, dass es richtig ist, Schadstoffemittierung zu bepreisen, weil hier was Schlechtes ausgestoßen wird. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass man alles daran setzt, dass wir in erneuerbare Energien investieren. Und das Hin und Her der SPÖ kann ich da nicht deuten. Ich habe auch viel von dem, was der Herr Babler erzählt hat, nicht ganz verstanden. Jetzt bin ich kein ausgewiesener Umweltpolitiker. Vielleicht liegt es auch an meinen intellektuellen Kapazitäten. Aber es war für mich, ist es ein Abgehen von dem, was Julia Herr sehr oft im Parlament gefordert hat, eine sinnvolle CO2-Bepreisung, um hier auch entsprechend zu steuern.
Aber Entschuldigung, wir haben jetzt einen Anstieg bei der Energie. Wir haben gesehen, dass manche Menschen beim Heizen plötzlich hunderte Euros Nachzahlung schon hatten. Also wir haben jetzt Energiepreise, die sind so teuer wie nie zuvor. Wir haben dadurch schon einen Lenkungseffekt. Aber wir können ja nicht nur dadurch Klimapolitik machen, dass wir sagen, im Geldbörsel der Menschen geht es sich nicht mehr aus. Das ist ja auch nicht verantwortungsvolle Klimapolitik. Man muss sie schon befähigen, dass sie umsteigen können überhaupt.
Gut, den Ausbau diskutieren wir jetzt nicht mehr. Ich glaube, den Standpunkt, der ist klar gemacht worden, auch von Herrn Babler. Ich möchte noch zu einem Punkt kommen, der zu Beginn auch von Frau Rohrer angesprochen wurde, nämlich der Zustand der Partei insgesamt. Auch dazu hat Andreas Babler im Bürgerforum gesprochen.
Ich habe ein gutes Verhältnis auch mit den burgenländischen Mitgliedern, auch eines Pensionistenverbands. Ich weiß nicht, ob sie alle in der Partei sind, ist ja eine eigenständige Organisation. Nein, wir sind guter Dinge, glaube ich. Also wichtig ist zu werben, dass das, was da jetzt ein bisschen auch mit Skepsis, weil man es auch nicht mehr gewohnt ist, da ist, in der Sozialdemokratie, dass sie sagen, boah, der kurbelt aber schön. Puh, da ist jetzt dann wieder was los und vielleicht ein bisschen auch die Dynamik ein bisschen ungewohnt ist. Wir haben eigentlich darunter gelitten, dass wir die letzten 20, 30 Jahren ja oft in der Partei selbst reflektiert haben, zwischen alt bis von den älteren Mitgliedern der Partei bis zu den ganz Jungen, dass sie gesagt haben, eins unserer großen Probleme der Sozialdemokratie, das sich auch widerspiegelt, wir haben es ja halbiert in einer ganzen Generation, ich kann mich erinnern, wo wir bei 47% waren, wo wir in den Jugendorganisationen waren und jetzt sind wir bei 21 und nach dem Parteitag waren wir bei 19, also ist jetzt nicht unbedingt die stabilste Ausgangssituation, dass man gesagt hat, euch fehlt ein bisschen das Profil. Wir spüren nicht mehr, für was die Sozialdemokratie steht. Das ist alles ein bisschen verwässert worden. Wir waren in Koalitionen, da war nicht klar, ist das jetzt die Koalitionsposition. Wir haben oft Dinge nicht richtig auch artikuliert und glaubhaft eingesetzt. Und jetzt ist einer da, der sozusagen in einer anderen Tradition mit einem anderen Anspruch, an dem Comeback der Sozialdemokratie sprichwörtlich arbeitet, auch tatsächlich klar zu machen, was ist die Position.
Aber Herr ist die Position jetzt nicht trotzdem klarer, als sie es noch vor dem Parteitag und vor der Führung von Andreas Babler?
Naja, es kommt wieder auf die einzelnen Positionen drauf an. Ist es klarer bei 100, wo er zuerst sagt ja oder nein? Ich meine, ist die Position der SPÖ in welchem Bereich klarer? In manchen sicher, in anderen überhaupt nicht. Weil zum Beispiel die Frage der jungen Kollegin, da ist er die hat er überhaupt nicht beantwortet, warum es in der SPÖ so wenig für die attraktive Ding für die Jungen gibt. Und ich finde, aber das ist vielleicht einfach ein unzulässiger Wunsch, ich finde, er könnte ein Politiker sein, der einmal nicht alles wegredet. Am Beispiel des Burgenlands. Ja? Ja, da habe ich mit den Pensionisten. Die interessierten Leute in Österreich haben vielleicht mitgekriegt, dass der Herr Doskozil wieder anfängt. Und zwar mit seitenweisen Interview. Dann könnte er doch hergehen und sagen, ich habe ein Burgenlandproblem. Mhm. Er redet nicht mit mir. Er könnte doch ehrlich sein und nicht sagen, ja, aber ich habe mit den Pensionisten geredet. Wo jeder weiß, dass das Burgenland, dass der Herr Doskozil ihm nicht einen Meter schenken wird.
Hat er die Chance vergeben, sich hier anders zu verhalten, als es vielleicht von vielen Politikern gewohnt sind, und das klar anzusprechen, was hier ein Problem ist?
Also grundsätzlich glaube ich, wobei das ist jetzt auch vielleicht meiner Positionierung so geschadet, aber ich glaube, Andi Babler macht sehr viel anders als andere Politiker, Politikerinnen. Ich glaube, er hebt sich in sehr vielen Fragen grundsätzlich ab. Und ich glaube, dass er jetzt allen nochmals die Hand ausstreckt und auch sozusagen ins Burgenland fährt, ganz bewusst, eigentlich halte ich für richtig.
Aber die Frage war ja, ob er zu wenig klar anspricht, dass er da ein Problem mit Doskozil nach wie vor hat.
Ob er zu wenig anspricht, dass er ein, Entschuldigung, was erwartet man von ihm? Er ist Parteivorsitzender.
Frau Rohrer hat gesagt, ja, dass sie erwartet, dass meine, er klar sagt, ja. Ich habe ein Problem mit dem
gut, ich erwarte mir von ihm, dass er eigentlich versucht, sozusagen die SPÖ wieder zusammenzuführen, und das gelingt sehr gut. Nicht überall, ja, ich will auch nichts wegreden oder beschönigen, aber was man schon sieht, ist, dass eine neue Stimmung aufgebrochen ist, dass er mit seiner Tour, wo er jetzt in jeden Bezirk in ganz Österreich fahren will, wo er mit möglichst vielen Menschen sprechen will, dass man durch dieses persönliche Gespräch ganz viel gut machen kann. Auch bei seiner Tour im Burgenland, wo er unterwegs war, wo er burgenländische Funktionäre und Funktionärinnen auch getroffen hat. Natürlich muss er gegensteuern. Was soll er sich jetzt hinstellen und soll er verzweifeln? Nein, er arbeitet dagegen an, und das ist ja richtig und wichtig.
Man kann es ja einfach zugeben, genauso wie er zugeben konnte, ich fände es halt erfrischend, dass die SPÖ ein Problem mit den Jungen hat. Hat er auch nicht, dann ging er in die Kinder. Gut. Die SPÖ hat ein Problem, aber alle, also die ÖVP auch, ja, aber mit den Jungen. Und diese, die auf den Einwand der jungen Kollegin hat er überhaupt nur verschwurbelt.
Ich möchte
reagiert,
noch auf
genauso
ein
wie
Thema,
er verschwurbelt übers, vom Burgenland geredet hat.
Frau Rohr, auf ein Thema zu sprechen kommen, das wir nämlich angefragt haben in unserer Umfrage auf Dave, nämlich die Frage, wo ist Andreas Babler am wenigsten glaubwürdig? Die Umfrage läuft schon seit einigen Tagen, bezieht sich also nicht nur auf die Sendung heute, die wir heute gesehen haben. Wir schauen uns kurz das Ergebnis an, was da rausgekommen ist. Und da ist quasi am unglaubwürdigsten das Thema Außenpolitik. Frau Herr, vielleicht möchten Sie da noch kurz was dazu sagen, wie Sie glauben, dass das zustande kommt und vielleicht auch dem etwas entgegensteuern.
Da stellen Sie mir eine sehr offene Frage, da könnte ich jetzt minutenlang darauf antworten. Ich glaube eigentlich, dass das, was er angesprochen hat, gerade in EU-politischen Fragen sozusagen dort wieder soziale Themenschwerpunkte durchsetzen zu wollen, ein europäischer Mindestlohn beispielsweise, Arbeitnehmerinnenrechte auch EU-weit, dass die nicht an unserer Grenze enden, Punkte sind, die nicht nur mehrheitsfähig, sondern einfach notwendig sind, ganz dringend. Also wir sehen einfach in der Europäischen Union, hat sich vieles weiterentwickelt, aber sicher nicht zur Sozialunion. Und das muss der Schwerpunkt der Sozialdemokratie sein. Und da haben wir ja auch viele Vorschläge, was gleicher Lohn für gleiche Arbeit beispielsweise betrifft, für Frauen und für Männer. Gerade auf EU-Ebene könnten wir da was voranbringen, wenn es in Österreich eh stockt.
Sie glauben nicht, dass diese Umfragewerte daran liegen, dass er sich eben sehr zweideutig auch zur EU geäußert hat, beziehungsweise sehr kritisch zur EU geäußert hat und erst später zurückgerudert ist?
Ich glaube grundsätzlich, dass eine sozusagen gesunde Kritik an der EU auch bedeutet, dass man will, dass sie sich weiterentwickelt, und das ist notwendig. Also die EU ist so, wie sie jetzt ist, nicht perfekt. Sie ist in vielen Fragen wichtig. Er hat auch vollkommen außer Frage gestellt, dass wir Teil der EU sind. Aber das bedeutet auch, sie solidarisch weiterentwickeln zu wollen.
Gut. Wollte noch ganz kurz Replik drauf? Ganz kurz Replik.
Also, ich weiß nicht, wie die 17% oder sowas zustande kommen, aber ich meine, es ist schon
35,
oft,
wobei man sagen muss, es ist nicht repräsentativ. Also, das ist auch ganz wichtig an der Stelle.
Es ist unglaubwürdig in der Außenpolitik, wenn ich Andreas Babler hat vor ein paar Jahren gesagt, die Europäische Union ist das aggressivste militärische Bündnis, das er kennt. Vor ein paar Wochen hat er gesagt, er kann dem NEOS-Vorschlag eines gemeinsamen europäischen Berufsheers etwas abgewinnen. Ich weiß nicht, wo er steht. Wie in vielen anderen Fragen, wir haben die 100 auf der Autobahn oder auch nicht gehört. Es sind einfach ganz viele Vorschläge, wo ich mich als politischer Mitbewerber, mich muss er ja nicht überzeugen, aber ich würde ganz gern wissen, was mein Gegenüber denkt. Ich kenne mich nicht aus und vielleicht letzte Sache zur Außenpolitik. Es war während der Rede vom ukrainischen Präsidenten Zelensky, wo der halbe SPÖ-Grupp gefehlt hat. Das ist für eine staatstragende Partei einigermaßen irritierend.
Ob Sie es besser machen, ob Sie NEOS besser machen, das sehen wir nächste Woche. Da ist Beate Meinl-Reisinger im Bürgerforum zu Gast und Sie werden auch anschließend in Pro und Contra mit uns diskutieren darüber. Der Schwerpunkt zu Andreas Babler geht morgen noch weiter. Da sehen Sie um 21.15 Uhr auf Puls 24 die Doku Kann Babler Kanzler der Check von Manuela Reidl und Dominik Schaden. Und wie gesagt, nächste Woche wieder hier das Bürgerforum mit anschließender Diskussion. Jetzt noch einen schönen Abend auf Puls 4 und Puls 24. Thank you.